Der Text zur heutigen Predigt findet sich in Prediger 11, Vers 4. Prediger 11, Vers 4, und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Liebe Rainer, ich wünsche dir Gottes Segen bei der Verkündigung des Wortes.
Ich habe mir für heute gedacht, ist es noch?
Jetzt, gut. Ja, ich habe mir gedacht gehabt, auch wenn keine Kinder da sind, aber wir sind ja Gottes Kinder. Und wir sind ja nicht durch Zufall hier, weil wir Gott einladen, zu uns zu kommen, sondern Gott hat uns eingeladen. Wir haben dieses Haus ihm geweiht, er ist unser Gastgeber und wir sind seine Kinder. Und dann kommen wir zusammen, dachte ich, bringe euch ein kleines Lied mit. Warum, werde ich euch nachher gleich sagen. Es ist ein einfaches Lied und ich lade euch ein, einfaches mal mit uns zu lernen. Und zwar heißt es nur, einfach nur so. Einfach nur so, so wie du bist, einfach nur so bist du von Gott geliebt. Einfach nur so, so wie du bist, einfach nur so bist du von Gott geliebt. Mit deinen Haaren, deinen Augen, deiner Nase, deinem Mund, deinem Lachen, einfach nur so. Es ist so einfach, einfach nur so. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Ist das zu schwierig? Es ist ja einfach. Ich hoffe, es ist auch so. Ich lade euch einfach ein, mal mitzusingen. Und falls ihr Kindern begegnet oder das mal mit Kindern singen wollt, ich denke, es ist eine ganz einfache Melodie. Bei all dem ist nachher mit deinen Haaren, mit deinen Augen, mit deiner Nase, deinem Mund, deinem Lachen. Deutet doch mal da drauf. Ich weiß, wir als große Kinder tun uns ganz schwer, überhaupt irgendetwas zu zeigen, aber Kinder brauchen das und Kinder leben davon. Und von daher lade ich euch ein, es einfach mal mitzumachen. Ich kann es leider nicht, weil ich die Gitarre dazu spiele, aber ich hoffe, ihr könnt anhand des Textes sehr schnell rausfinden, wo eure Finger hindeuten sollen. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Mit deinen Haaren, deinen Augen, deiner Nase, deinem Mund, deinem Lachen, einfach nur so. Es ist so einfach, einfach nur so. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Mit deinen Händen, deinen Füßen, deinen Beinen, deinem Bauch, deinen Liedern, einfach nur so. Es ist so einfach, einfach nur so. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott. Geht noch einmal in den Refrain. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Einfach nur so, so wie du bist. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Das klingt jetzt so einfach, oder? Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Also wenn ihr das zu Erwachsenen sagt, dann habt ihr so eure Vorstellung. Ich habe übrigens vorhin mich ganz arg gefreut über die Musik, über das Spielen mit den, ich weiß nicht, wie man die nennt, die Glocken. Ich kenne ja die Handglocken und so etwas, aber sehr schön. Und ich habe dann mal irgendwann in meiner Kindheit angefangen, wo es immer heißt, das Christuskind kommt, dann kann man das schön umdeuten auf Jesus Christus kommt. Also von daher ist ja das unsere Hoffnung, von der wir singen, obwohl es ein Adventlied ist. Und man sagt, dass Jesus wird ja nicht jedes Jahr geboren, wieder neu. Aber es erinnert an dieses wunderschöne, wunderschönen Moment. Der perfekte Augenblick war es nicht für die Menschen. Aber wir wissen, dass in der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war, dann kam er. Dann war er da. Aber nochmal zurück zu dem Lied. Einfach nur so bist du von Gott geliebt. Wie drückt man das den Kindern aus? Das kann man ihnen sagen, du bist von Gott geliebt. Können die damit was anfangen? Ganz abstrakt. Ich habe lernen müssen, bei unseren Pfadfinder lagern, wenn ich so Lieder gesungen habe über Gott und den Vater, dann gab es Kinder, die konnten nicht mitsingen. Ich habe leider dann in meiner Arbeit feststellen müssen, dass wir es auch in unserer Kirchengemeinde mit vielen missbrauchten Kindern zu tun haben. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen knallhart, aber wenn wir über die Realität sprechen, dann ist uns bewusst, dass wir manchmal Worte benutzen und Dinge benutzen, die kann der eine so interpretieren und der andere so. Deswegen die Frage, wenn es heißt, Gott liebt dich, wie drückt er das, wie drückt sich denn das aus? Wie drückt man das denn aus? Wie macht das denn mit euren Kindern, wenn ihr sagt, Papa hat dich lieb und Mama hat dich lieb? Hab dich lieb. Wie macht man es als Ehepaar? Dann habe ich jetzt einer, der schon mal reagiert, so wie es eigentlich ist. Jawohl. Von daher damit lade ich euch ein, wenn ihr nicht wisst, wie. Eine Möglichkeit ist es, einfach mal den anderen zu umarmen und sagen, Gott liebt dich. Wenn ihr es nicht schafft mit Umarmen, wir haben ja Corona jetzt ein Stückchen hinter uns, obwohl es gibt ganz viele Krankheiten wieder, dann reicht vielleicht auch manchmal auch nur das Zuwinken und dann der Satz, Gott liebt dich und ich darf dich auch gern haben. Darf ich das mal, machen wir das einfach mal? Ich lade euch an, macht das doch mal. Stellt euch auf, dreht euch um, wer hier da ist und sagt dem anderen, dass ihr ihn liebt, dass weil Gott uns liebt. Bitte nehmt euch den Moment. Herzlichen Dank. Das geht ja manchmal so in ganz kurzen Augenblicken, aber es bedeutet für manche Menschen unheimlich viel. Und dann gibt es Menschen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe die Woche die Geschichte von Winnie Pooh von der Entstehung dieses Kinderbuches gesehen und es hat mich erschreckt, dass Winnie Pooh, der kleine Junge, der das erlebt hat mit seinen 3 bis 6 Jahren in der Zeit, wo das entstanden ist, nie von seiner Mutter umarmt wurde. Er hat überhaupt keine Beziehung zu seiner Mutter gehabt. Zu seinem Vater ein bisschen, aber die meiste Beziehung hatte er zu seiner Nanny. Und die Nanny war so ein Kindermädchen, die war einfach da und die hat ihn in den Arm genommen. Und als er später aus dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt, findet es nicht mal die Mutter hin, dass sie ihr Kind umarmen kann. Ich meine, der junge Mann ist mittlerweile 20 Jahre alt. Aber die Nanny kommt und die nimmt ihn einfach in den Arm. So geht es vielleicht manchen, die in die Gemeinde kommen bei uns, die sie eigentlich nicht nach irgendwas Tollem, Theoretischen, was auch immer sehnen, sondern sie wollen es erleben. Was heißt denn, dass Gott dich liebt? Wie drückt sich das aus? Also man macht sich viele Gedanken darüber, wie das möglich ist, weil Beziehungen zu Menschen entstehen eben auch ganz stark durch körperliche Nähe im Sinne von einfach mal umarmen, einfach mal drücken. Und wenn ihr es macht, Macht's mal überraschenderweise zu jemand und seid nicht überrascht, wenn viele Tränen laufen. Weil mancher sagte, ich bin schon seit Jahrzehnten nicht mehr umarmt worden. Und eigentlich sollten wir doch als Kirchengemeinde so ein Punkt sein, wo ich weiß, wenn ich da hinkomme, da darf ich das spüren, dass Gott mich liebt. Nicht nur theoretisch gesagt und ich gehe nach Hause und sage, jetzt habe ich es heute 30 Mal gehört, Gott liebt mich, sondern ich habe es erlebt. Dazu sind doch unsere Gottesdienste da. Nicht wir machen etwas für Gott, sondern Gott ist da und wir sind eingeladen, als seine Kinder zu kommen. Eine Mutter hat sich auch diese Fragen gestellt und hat sich überlegt, wie kann ich meinen Kindern Werte beibringen, die eben diese Grundlage schaffen der gegenseitigen Annahme und dieses Werte vermitteln. Und dann, ja, hat sich überlegt, dann sagt sie, ja, ich möchte Ihnen ja auch das Wort Gottes nahebringen. Das ist, also was mache ich? Und dann ist ihr was eingefallen, das hat sie ausprobiert und hat zu ihren beiden Jungs gesagt, also ihr bekommt von mir, wenn ihr einen Bibeltext auswendig könnt, pro Tag, kriegt ihr von mir und zur damaligen Zeit 1 Cent und nachher ist es gesteigert bis auf 5 Cent, aber das war so, und das war viel Geld zur damaligen Zeit. Der Barry, der junge Mann, der das später mal erzählt hat, der hat gesagt, ich war fit. Ich wusste, welches Buch die kürzesten Verse hat, wo ich am schnellsten lernen kann. Also musste Mutter dann eine Flatrate einschaffen, also so ein Maximum am Tag, was für sie eine Menge Geld war, maximal 25 Cent am Tag. Und so haben sie Bibeltexte auswendig gelernt. Unter anderem sagt er einen Text in Sprüche 1, Vers 10. So, jetzt Adventisten, früher war das überhaupt keine Frage. Wer kann den zitieren? Was steht da? Oh oh. Wir haben nachgelassen. Wir reden nur noch drüber, gell? Aber auswendig kennen, übrigens eine gute Sache, im hohen Alter auch noch auswendig lernen, weil das trainiert unser Gehirn, das ist ganz wichtig. Also, Sprüche 1, Vers 10, na gut, vielleicht hat es jemand gerade schnell gesucht mit dem Finger und gefunden.
Also, wenn ich physisch gerät worden bin,
Andere Übersetzungen sagen, wenn dich die bösen Buben locken, dann folge ihnen nicht. Barry erzählte, dass er damals, als er diese, hatte verschiedene Texte gelernt und dann war so Schulgruppe, wie es halt Schule ist, hat man so seine Cliquen, seine Peer Groups und er wurde eines Tages von zwei seiner Kollegen da in der Schule, Alter etwa, wie alt waren sie, 14, 15, eingeladen, sagst du, da ist ein Neuer in der Klasse, mit dem müssen wir erstmal Tacheles reden. Den müssen wir uns mal vorknöpfen, weil das geht nicht, wie der da so. Und er war schon dabei zu sagen, ich gehe mit. Als plötzlich in seinem Kopf der Text aufpoppte, wenn dich die bösen Buben locken, folge ihnen nicht. Und er sagte, ich habe erstmal gestoppt und sagte, ach Quatsch, sind ja meine Freunde. Und er wollte schon gehen, als es zum zweiten Mal aufpoppte in seinem Kopf, wieder dieser Text. Und dann hat er so ein Stück weit gelernt, es ist manchmal wichtig, drauf zu hören, und dann geht er nicht. Und er sagte, ich bin so dankbar, dass ich nicht mitgegangen bin, denn die beiden anderen Jungs haben den anderen Jungen nicht nur verdroschen, sondern sie haben ihn umgebracht. Sagt, ich verdanke mein Leben, so sagt Barry, dem Wort Gottes. Ein Wert, den man mitbekommen hat, der gelebt wurde zu Hause und manchmal auch durch solche einfachen Arten und Weisen von Gott benutzt werden, um in Erinnerung gerufen zu werden. Wir haben vorhin den Bibeltext gehört. Meine Predigt heißt ja, warten auf den perfekten Augenblick. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Spannenderweise die ersten Verse hier im Sprüche in Prediger Kapitel 11, die gehen ja darüber, lass dein Brot übers Wasser fahren und es wird wiederkommen zu seiner Zeit. Und wenn ihr diese Texte so lest, dann geht es also offensichtlich darum, dass der Schreiber, der Prediger damals, das benutzt hat, geht das so, das rauscht ein bisschen, um zu erinnern, sagt, das ist die Tragik, dass manche Leute sagen, ah, Moment, Augenblick, jetzt heute, nee, das Wetter passt nicht, das kann ich heute nicht machen. Und nee, heute bläst es mir den Samen weg, nein, heute sehe ich nicht aus, ich mache es vielleicht morgen. Und ach ja, heute ist es regnerisch, nee, das geht auch nicht. Und na, da kann ich auch nicht, weil, oh, da, man könnte ja die Beispiele aus der Lektion nehmen, weil in der Stadt momentan so und weil dort so und so ist, geht's nicht. Aber der Prediger will hier einfach das Wort sagen als Aufforderung, steh nicht einfach rum und red über etwas, sondern mach was. Wart nicht auf eine bessere Gelegenheit, sondern wenn du es jetzt im Herzen hast, mach's. Ich fand mal die Werbung von Nike so schön, in diesem Satz, just do it. Hat das jemand noch in Erinnerung? Ich bin so eine ältere Generation. Da war der Haken zu sehen da, große Werbung. Und Just Do It war eigentlich die Werbung für einen Turnschuh, für einen Laufschuh, für Joggen. Und erinnert mich immer wieder dran, mach's doch einfach, red nicht drüber, sondern mach's. Es hat mich fasziniert, die Tage. Ich bin zurzeit noch krankgeschrieben, habe eine Thrombose im linken Auge. Und es ist noch eine Geschichte, die nicht ganz so einfach ist. Deswegen kann ich momentan am Computer nicht gut arbeiten und nichts Neues so neu angehen. Ich muss immer schauen, wie ich damit zurechtkomme. Habe unter anderem so eine Werbung gesehen von einem Lebensmittelhandel hier in der Schweiz, von einer Frau, die im Supermarkt beobachtet als Verkäuferin, dass wie die Leute da rumlaufen. Und vielleicht habt ihr das auch gesehen, so mit hängendem Gesicht und auch und mit Hektik und Handy und sonst was. Und dann geht sie her, da kommt ihr so der Gedanke, nimmt einen kleinen Zettel und schreibt was drauf und steckt es einfach den Leuten so in die Einkaufstasche mit rein. Hat das jemand schon gesehen? Und dann einer dieser Zettel, da steht eine ältere Dame an der Kasse vorne und packt ihre Sonne, sieht sie diesen Zettel und da steht dann so drauf, ich mag dein Lächeln. Und dann zieht es das Lächeln an. Übrigens, als ihr euch gerade umarmt habt, hättet ihr euch hören sollen und beobachten sollen, was passiert ist. Also es war keine Trauerstimmung zu hören. Es macht etwas mit uns. Und dann geht ja die Werbung weiter, diese Zettel einfach mal zu verteilen, Leuten mal was zu tun, mal einen Hinweis zu geben, wie der kleine Junge, der dann im Bus sitzt, im Schulbus und plötzlich ein Zettel draufsteht, du schaffst das. Was für eine Ermutigung. Im Psalm 1 haben wir ja diesen Text, wo es heißt, mit diesem Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und da heißt es Tag und Nacht und dann, und was er macht, das gerät wohl. Das heißt, es spricht nicht davon, von dem, was wir versprechen, sondern das, was wir machen, das kann gesegnet werden oder etwas passieren. Denn Gott segnet nicht, was wir versprechen. Gott segnet, was wir tun. Und wenn ihr die Heilige Schrift mal so durchlest, dann werdet ihr feststellen, da gibt es viele Begebenheiten, wo immer wieder berichtet wird, wo Menschen von Gott angesprochen werden während ihrer Arbeit. Also nicht Idealisten, die immer auf einen besseren Zeitpunkt warten, um etwas zu machen, sondern die sind beschäftigt, die tun etwas. Mose, wo war er, als Gott ihn ansprach? Oh. Also ich darf nicht so viel voraussetzen. Also er war bei den Schafen da in der Wüste, hat seine Schafe ausgeführt gehabt, als Gott ihn gerufen hat mit dem brennenden Busch. Ein Gideon, der war beim Weizentreschen, der hat da sich heimlich hingetan, obwohl es eigentlich nicht möglich war durch die Feinde und allem. Er macht es trotzdem und mir gefällt diese Geschichte auch, weil plötzlich ist ja dieser Engel da und der Engel begrüßt den Gideon mit den Worten, Gott mit dir, du streitbarer Held. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Gideon sich umgedreht hat und geschaut, von wem spricht er da gerade? Denn der hat sich nicht als so jemanden gesehen. Microsoft hatte mal eine Werbung, die lautete, Ihr Potenzial, unser Antrieb. Ist die Frage, was sehe ich im anderen? Was sehe ich in dem anderen? Ich bin froh, dass Gott uns nicht einfach nur so sieht, wie andere uns wahrnehmen, sondern dass er viel tiefer sieht. Er hat dem Gideon gesagt, du bist der, mit dir will ich's machen und mach's ein, weil du bist unterwegs. Mit dir, David, will ich's machen. Du bist gerade bei den Schafen, du kümmerst dich um die Herde, du vertreibst den Bären, du vertreibst den Löwen. Amos, dich kann ich gebrauchen, du bist auch gerade unterwegs mit deinen Tieren. Ein Elisa, der auf dem Feld arbeitete, oder ein Jakobus und Johannes, die beim Netze flicken waren, weil sie gefischt haben, beziehungsweise die Netze ausgeworfen
geworfen hatten. Und da können wir einen nach dem anderen sehen. Und selbst einen Zachäus, der war fleißig auf dem Baum klettern, da hat ihn Gott angesprochen, weil er etwas gemacht hat. Das heißt, Gott will nicht segnen, was wir versprechen. Er will segnen, was wir tun. Aber lass dich deshalb nicht gefangen nehmen durch das Warten auf einen besseren Moment oder auf den perfekten Augenblick. Darf ich es mal modern übersetzen? Er würde uns sagen, sei mehr als ein Zuhörer oder ein beobachtender Gläubiger. Sei mehr als ein Zuhörer oder ein beobachtender Gläubiger. Was ist ein beobachtender Gläubiger? Das sind Menschen, die gehen in die Kirchengemeinde, setzen sich hin und sagen, bin ja mal gespannt, was heute gemacht wird. Aus welchem Liederbuch singen sie? Was für eine Art für Lieder? Na, das war schön oder naja, nicht so. Und dann gucke ich genau nach, war die Predigt und der soll sich an die eigene Nase fassen oder. Und dann geht er nach Hause und sagt sich, mal gucken, was nächste Woche wieder geboten wird. Und sitzt man Woche für Woche in einer Sabbatschule, gibt Kommentare, aber ist nie in der Lage, nach 30 Jahren Sabbatschule, stellt euch das mal vor, eine Sabbatschulgruppe zu machen. Stellt euch mal vor, ihr würdet eure Kinder in Schulen schicken, die nie zu Ende gingen, die keine Ergebnisse bringen. Das heißt, unsere Sabbatschule ist nicht dazu gedacht, abzufragen, ob ihr auch alles richtig glaubt. Unsere Sabbatschule ist dafür da, dass wir lernen, es selbst zu tun, zu machen und nicht nur da zu sitzen und zu sagen, der Bruder Wanicek, der hampelt mir zu viel davon auf dem Podium rum, ich hätte gerne lieber einen Sprecher hinter dem Podium, so einen Nachrichtensprecher oder wie auch immer. Gott möchte uns aus diesem Beobachterstatus herausbringen und sagen, sei mehr als ein Zuhörer oder ein beobachtender Gläubiger. Vielleicht müssen wir es auch so formulieren. Gott sagt uns, ich habe dir am Sabbatmorgen in der Predigt, im Gespräch, in der Begegnung gedient. Und jetzt, wenn du den Gottesdienst verlässt, beginnt dein Gottesdienst, nämlich der Dienst mit Gott während der Woche. Dafür haben wir Gemeinde. Gemeinde als Ort, wo Gott uns eingeladen hat und wir nicht ihn. Manchmal denke ich mir, es klingt schon komisch, wenn wir sagen, lieber Gott, komm jetzt zu uns. Heiliger Geist, komm jetzt zu uns. Und ich frage mich, glauben wir noch, was wir, wer wir sind und was, wo Gott ist? Sind wir diejenigen oder ist es denn nicht Gott, der uns eingeladen hat? Der immer sagt, komm, trefft euch, wir sitzen zusammen und dann üben wir miteinander und dann darf ich auch in der Sabbatschule mal Fragen stellen, weil ich mit was nicht klarkomme. Ich muss also nicht die richtigen Antworten geben, sondern ich kann auch mal sagen, verstehe ich nicht. Wie kann ich das denn jemand vermitteln, der eben nicht Adventist schon von Kindheit an ist? Jemand, der keinen christlichen Hintergrund hat. Immer wenn ich mit meinen rumänischen Kollegen gesprochen habe, war es für sie überraschend, wenn ich gesagt habe, wenn ihr heute in den früheren ostdeutschen Raum geht, und ihr erzählt etwas von Weihnachten, könnt ihr nichts voraussetzen. Es ist der atheistischste Bereich, den es gibt. Da ist nicht mal Russland so atheistisch. Das sind Menschen, die haben keine Ahnung. Wenn du sie fragst, was ist mit Maria und Josef und wie waren die? Da haben über Jahrzehnte hinweg Menschen es fertiggebracht, Leuten diese christlichen Grundlagen wegzunehmen. Deswegen kann ich in einer Predigt dort nicht sagen, die Geschichte kennt ihr ja. Sondern ich muss ihnen erstmal die Dinge erzählen, die es da sind. Die wissen es nicht. Was nicht heißt, dass es nicht genug Christen gab. Aber wenn du hinausgehst, um Menschen zu erreichen, sei nicht verwundert, dass die Menschen das nicht wissen. Deshalb, unsere Gemeinde als Ort, wo wir lernen, wie ich das, was ich gehört habe, worüber wir gesprochen haben, dann in der Woche ausprobieren. Und ich hoffe, ihr vergesst nicht, in der Woche mal jemanden zu umarmen und ihm einfach mal zu sagen, Gott liebt mich und ich darf dich gern haben. Im Deutschen gibt es ja so eine Redewendung, hab mich gern, das meine ich nicht. Also im Sinne von wirklich positiv dem anderen eine Wertschätzung geben. Jesus hat das übrigens meisterlich vorgelebt. Als er unterwegs war zum Kreuz und er wusste, in wenigen Stunden werde ich verurteilt, in wenigen Stunden geht mein Dienst hier auf der Erde zu Ende, ich werde gekreuzigt werden. Da geht er mit seinen Jüngern in ein Gebäude, in dem am Eingang, als er reinkam, so große Wasserkrüge standen, wo man sich normalerweise dann wäscht. Die Jünger gehen alle mit ihm rein, gehen nach oben in den Raum und liegen dort zusammen zum Essen. Und da war ja die Art nicht so wie wir hier mit Stühlen, sondern man lag ja da so mit dem Kopf zur Mitte und die Füße so auf die Seite raus, so halb liegend. Deswegen kommt ja die Beschreibung auch der Jünger, der ihm zur Brust lag, weil dann auf der Seite liegt, wo Jesus sich rübergebeugt hat. Da lag er dann so schräg. Und dort geht Jesus mit seinen Jüngern hin. Und alle sind da in diesem Raum und da liegen sie schon so. Und eine gewisse Spannung ist ja im Raum. Sie haben aber keine Ahnung, was passieren wird mit Jesus. Und jeder denkt sich, naja, eigentlich sagt ja das Gesetz, wir sollten uns noch die Füße waschen. Aber nee, da habe ich keine Zeit dazu. Ich muss warten, das ist nicht der richtige Augenblick. Jetzt geht es nämlich gleich los. Jetzt wird er sein Reich aufrichten. Und dann haben sie tierisch geärgert, dass eine von den Mamis, von den beiden anderen da, die ist schon mal zu Jesus vorhergegangen, hat gesagt, du Jesus, ich habe mal eine Bitte an dich. Das machen Mamas so. Das sind meistens die, die kommunikativ als erstes gehen. Männer tun sich da oft schwer. Wir lernen auch nicht so die Kommunikation. Wir sind so die coolen Macher, oder? Ja, wir. Das wird schon. Wir kriegen das hin. Und die Frau geht zu Jesus und sagt, Jesus, ich hätte eine Bitte an dich. Kannst du meinen Johnny und meinen Seppi rechts und links von dir sitzen lassen in deinem Reich? Die anderen haben sich aufgeregt. Wie kann die das nur machen? Das ist doch, das, da will ich hin. Das ist mein Platz. Und während sie alle in dieser Spannung sind, auf den perfekten Augenblick warten, steht Jesus auf, legt sein Obergewand ab, nimmt eine Wasserschüssel, geht zu den Jüngern hin, geht zu Petrus, von dem er weiß, er wird in wenigen Stunden ihn dreimal verleugnen und sagt zu ihm, Bruder Petrus, darf ich dir die Füße waschen? Er geht zum Judas, wo er weiß, der verrät ihn für 30 Silberstücke und sagt, Judas, Bruder Judas, darf ich dir die Füße waschen? Er geht zum Andreas, er geht zu Jakobus, er geht zu den anderen Jüngern und sagt zu ihnen, mein lieber Bruder, darf ich dir die Füße waschen? Und er weiß genau, alle werden davonrennen. In wenigen Augenblicken, wenn es hart auf hart wird, keiner wird von ihnen da sein. Die, die die größte Klappe hatten, alle weg. Das war doch bestimmt nicht der perfekte Augenblick, oder? Eigentlich hätte man gesagt, jetzt geht's doch gleich los, jetzt sind die letzten Dinge. Jesus, das musst du anders machen. Aber er nimmt sich Zeit, wartet nicht auf irgendwas anderes, sondern macht es jetzt. Darf ich dir bewusst machen, wer sich da gebeugt hat vor den Jüngern? Die Jünger haben gesagt, Füße waschen, nein, jetzt nicht, das nicht. Aber der am Morgen die Sterne in den Umlauf gebracht hat, der eine Welt geschaffen hat, der bückt sich vor dem Geschöpfen, vor den Menschen, vor den sündigen Menschen, vor den Stadtmenschen, Landmenschen, wer auch immer, und wäscht ihnen die Füße. Wenn Jesus in der Nacht, in der er verraten worden ist, noch dienen konnte, darf ich es mal salopp formulieren, was gibt es dann für dich für eine Entschuldigung, ein beobachtender Gläubiger zu bleiben? Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das heißt, der Dienst für Jesus beginnt nicht bei den anderen. Er beginnt bei dir. Und das ist die Frage, stelle ich mit dem? Wie stelle ich den? Wie mache ich das? In einer kleinen Kirchengemeinde kam der Gedanke auf, wir sollten unbedingt öffentliche Vorträge machen. Und dann haben sie alles beschlossen, so im Gemeinderat und wie es alles war. Wir machen öffentliche Vorträge. Aber jetzt war aber das Problem, den sie gerne haben wollten für öffentliche Vorträge, der Sprecher dafür, der konnte zu dem Zeitpunkt nicht, wo sie es gerne machen wollten. Der eigene Prediger, so haben sie erzählt gehabt, das war kein großer Verkündiger. Das war nicht seine Gabe. Er hat andere Gaben gehabt, eine Gemeinde, und die Gemeinde war dankbar dafür, aber das war nicht der große Redner. Und da überall in dieser Zeit Vorträge gehalten wurden, das war so, wir kennen das ja auch, so Nett 98 und wie die alle hießen, überall liefen so Dinge, sagt, wir müssen ja auch was machen, aber es geht leider nicht. Wir haben keinen, der es machen kann. Da stand ein Bruder auf in der Gemeinde und sagte, ich bin auch nicht der größte Redner, aber ich glaube, wir sollten es machen und dann werde ich das machen. Und die Gemeinde sagte, der will das machen. Das kann ja gar nichts werden mit so jemandem. Wir kennen ihn doch. Und dann kam er noch raus, dass er sagte, aber wenn ich das mache, will ich das nicht im Gemeindehaus machen, sondern ich gehe hier am Rand unserer Stadt und dort stelle ich ein großes Zelt auf, Sommerzeit, und die Leute sollen zu dieses große Zelt kommen. Die Gemeinde sagt, wer wird denn da schon hinkommen wollen? Und es war wie selbsterfüllende Prophezeiung. Es kam auch fast keiner aus der Gemeinde. Es kamen ein paar Besucher, ein paar Leute auch von anderswo. Als dann ein Vierteljahr später nach all den Vorträgen, die der gemacht hat, nur 4 Menschen sich zur Taufe entschieden haben, da kam ganz schnell das Wort, wussten wir doch gleich, weil sie haben rundherum gehört, wie viel zehn, hunderte von Leuten getauft worden sind, weil das waren halt die richtigen Evangelisten. Und dann hörten sie auch noch, dass bei diesen 4 Täuflingen eine junge Frau unverheiratet dabei war und schwanger. Und sie sagten sich, ja, wenn wir da uns drum kümmern, da haben wir ja noch einen Klotz am Bein, dann müssen wir uns ja um die noch kümmern, die da vom Sozialamt auch noch abhängig ist, diese junge Frau schwanger. Ich kenne auch noch die Zeiten in unseren Gemeinden, wo, wenn jemand unverheiratet schwanger geworden ist, wo muss der ausgeschlossen werden aus der Gemeinde? Das geht ja gar nicht. Das entspricht ja nicht unseren Werten. Und wir haben dann geglaubt, wenn wir die Leute ausschließen, dann haben wir diese Last nicht. Wir werden dann nicht mitschuldig. Das ist ja ihre Schuld. Und wenn sie dann weg sind, dann geht es uns wieder gut. Ich mache ganz große Fragezeichen dahinter, über diese Art der Praxis mit Menschen umzugehen. Aber zurück zu dieser vom Sozialamt abhängigen Schwangeren. Die Geschwister, die das beurteilt haben, waren offensichtlich Menschen, die vergessen haben, dass in der Schrift steht, wenn auch nur ein einziger Mensch Ja zu Jesus sagt, ist im Himmel Jubel über einen einzigen. Und Ellen White führt es ja noch drastischer aus, wenn sie sagt, wenn nur ein einziger Mensch sich Jesus zugewandt hätte, wäre Jesus für diesen einzigen Menschen auch gestorben. So viel zu dem, wie wir manchmal so abtarieren, ob wie wir Wertigkeiten sehen. Was die Gemeinde damals nicht wusste und auch nicht der Prediger, der die Taufe machte, war, als diese junge Frau ins Taufwasser stieg, betete sie darum, dass Gott ihr Baby mit seinem Geist im Mutterleib erfüllen soll. Darf man das, wenn man so unverheiratet, schwanger geworden ist? Sie betete dieses Gebet. Die Gläubigen zählten 4 Täuflinge, aber die Frau, die da getauft wurde, war die Mutter von Barry Black. Und Barry Black ist heute der erste adventistische Geistliche am Weißen Haus, zuständig für alle Senatoren, für alle Persönlichkeiten, die kommen, die dort irgendeinen religiösen Dienst tun. Nummer 1 aller Pastoren dort in den Vereinigten Staaten. Und er hat in seinem Dienst, und ich habe ihn persönlich kennengelernt, kenne seine Geschichte und wollte euch ein Stück von dieser Geschichte mitgeben, schon hunderte von Menschen zu Jesus und zur Taufe führen können. Und er sagte, ich bin so dankbar, dass dieser Bruder damals in der Gemeinde nicht auf den besseren Augenblick gewartet hat, auf einen perfekten Augenblick, wenn dann erst dann, sondern diese Frau mit ihrem Baby, das war meine Mutter. Vielleicht gibt es ja auch heute unter uns Menschen, die sagen, ja, eigentlich sollte ich ja auch Jesus wirklich zum Herrn meines Lebens machen. Er sollte mein Leben bestimmen. Ich sollte den Blick unabhängig von den anderen haben. Ich sollte mich wirklich ganz auf ihn entscheiden. Aber ich bin vielleicht noch zu jung. Vielleicht haben die Eltern auch zu den Kindern gesagt, wart mal ab. Ja, wenn du ein bisschen älter bist, wenn unsere Kinder reagieren ja manchmal sehr schnell auf das, was hier vorne erzählt wird, weil Kinder noch viel mehr mit Kopf und Herz zusammen reagieren und die wollen das dann umsetzen, dann hören sie was und sagen, ich will auch getauft werden, ich möchte Bibelstunde, was auch immer. Oder vielleicht sagt auch jemand, ich bin heute nicht in der richtigen Stimmung, heute ist nicht gerade das. Und mir hat vorhin die Geschichte so gut gefallen, herzlichen Dank für das persönliche Zeugnis. Was passiert, wenn wir uns Gott zuwenden? Wir haben in unserem Altenheim Gottesdienst in Bad Aibling in Deutschland, wo ich 6 Jahre als Pastor gearbeitet habe, bei 350 Gemeindegliedern, 200 alle über 65 Jahre alt, viele Geschichten gehört. Einmal im Jahr gab es dort einen sogenannten Jubiläumssabbat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, als ihr in Aibling wart, an solche Jubiläumssabbate. Da saßen dann Brüder und Schwestern, die haben so 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, einmal 80 Jahre getauft, 85 Jahre, könnt ihr ausrechnen. Und das haben wir schnell gemacht. Damals, als ich das erste Mal erlebt habe, ich so durchgerechnet mit 85 Jahre alt und 70-jähriges Taufjubiläum. Wie alt waren sie, als sie getauft wurden? Bumm. Das Alter kriegen wir mit, ist 82 und 70 Jahre getauft. Oh, dann bist du aber schnell am Überlegen, ja? Wie alt waren die denn, die damals unsere Großeltern, als sie sich zur Taufe entschieden? Und plötzlich stellen wir fest, durch die Bank waren die Leute, die da saßen, alle zwischen 10 und 16 Jahren alt. Barry Black übrigens nebenbei war 10 Jahre, als er sein Leben Jesus Christus anvertraut hat in der Taufe. Meine Frau mit 12. Ich mit 16, weil ich mit 15 nicht mit den anderen Jungs getauft werden wollte. Das war nicht, mit denen wollte ich nicht zusammen. Habe ich noch so in Erinnerung. Aber junge Entscheidungen. Und eigentlich sagt uns unser Wort für heute, wenn Gottes Geist dich zu etwas führt und du in deinem Herzen etwas spürst, dann schieb es nicht auf. Schieb es nicht auf morgen oder übermorgen, denn du weißt nicht, was morgen oder übermorgen ist. Nimm dir das vor. Und manchmal sind es nur kleine Dinge. Aber lerne darauf zu hören. Barry hat erzählt, ich kann mich eben an diese Begebenheit erinnern, als wir dort in Kettering in Ohio zusammen waren. Er sagt, er war an einem Sabbatmorgen zur Predigt. Und in der Predigt, wie die Amerikaner, das ist halt so mal typisch amerikanisch, kommt dann so am Schluss so ein Aufruf, so ein Altar-Call. Und man immer irgendetwas, entweder nach vorne kommt zum Beten für etwas oder für eine Taufentscheidung. Die machen immer etwas, das sich etwas bewegt. Und wir können ja als Europäer sagen, ja, wir sind hier Deutsche, Schweizer, nee, sowas machen wir bei uns nicht. Bei uns ist alles schön gesittet, schön alles der Reihe nach. Bitte jetzt noch nicht, mal zu einem anderen Zeitpunkt. Aber ich habe das kennengelernt und dann erzählte der Barry, sagte ich, habe dann bei der Predigt am Ende so einen Aufruf gemacht und habe gesagt, wer wirklich Jesus vertrauen möchte, ich möchte für dich beten. Triff eine Entscheidung jetzt für ihn. Mach's fest mit ihm in deinem Herzen. Und er erzählte, dass ein junger Mann dort saß, glaube 20 oder 21 Jahre alt, der erzählte später, dass er zögert. Er saß dort und erst hat er gedacht, ja, eigentlich müsste ich ja was machen. Nee, mache ich nicht. Ja, vielleicht kennt er das ja so mit Lagen und hin und her. Und endlich hat er sich gedacht, nee, ich gehe. Und dann am Nachmittag, als die Gemeinde auch beim Potluck zusammen war, hat er dann erzählt, wie es ihm gegangen ist. Und er sagt, du, ich glaub's gar nicht, ich bin so froh. Weil mit meiner Entscheidung habe ich noch was anderes entschieden. Und das habe ich jetzt dann gleich gemacht. Ich habe den Telefonanruf gemacht. Ich habe das gleich in Ordnung gebracht. Und ich bin so froh, dass ich ja zu Jesus gesagt habe, ich möchte mit Jesus diesen Weg gehen. Was der junge Mann nicht wusste, war, in der Woche drauf am Dienstag kam er bei einem Terrorakt in den USA ums Leben. Und Barry Black hatte die Predigt für die Beerdigung zu halten. Und er sagte, kannst du dir vorstellen, wie es mir ging, als ich da stand und habe dann den Menschen von diesem jungen Mann erzählen müssen, wie auf der einen Seite die Tränen gelaufen sind, aber auf der anderen Seite auch das Lachen da war. Aber ich sage, nicht gewartet für einen besseren Augenblick. Nicht irgendwann. Er hat diese Entscheidung für Jesus getroffen, hat ist diesen Weg gegangen. In Markus 10 wird uns ebenfalls noch von einem jungen Mann berichtet, der ebenfalls nicht auf einen besseren Zeitpunkt gewartet hat. Ich zitiere ihn euch heute nur und ich lade euch ein, vielleicht für euch selbst mal in Markus 10, Vers 46 bis 52 für euch zu lesen. Es ist ein Mann, der von Kindheit an, von Mutterleib an blind war. Er hatte noch nie einen Sonnenaufgang gesehen, noch nie den schönen Blick auf einen See gehabt, wie ihr ihn hier habt, noch nie die Freude in den Augen seiner Mutter gesehen. Er konnte nichts sehen. Aber was er konnte war, und das ist oft mit Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, und ich benutze bewusst nicht das Wort Behinderung, die eine Beeinträchtigung haben, dass sie an anderer Stelle viel sensibler sind, als wir es oft sind. Denn Bartimäus, so wird berichtet, konnte gut hören. Und was er hörte, veranlasste ihn an diesem Morgen plötzlich laut zu schreien, weil er erst gefragt hat, weil er gehört, wer ist denn da? Und dann kriegt er mitgeteilt, wer da ist, und dann schreit er ganz laut. Und die Menge sagt, halt die Klappe, du störst ihn. Du störst Jesus, der ist gerade hier auf dem Weg, der hat Wichtigeres zu tun. Aber er schreit noch mehr. Und ich kann euch sagen, es gibt etwas, was selbst kein Teufel kann, nämlich Gott anhalten, wenn Gott etwas machen will. Gott von seinem Weg abbringen, den er eigentlich gehen will. Denn Jesus war auf dem Weg nach Jericho und von dort nach Jerusalem, sein letzter Weg. Aber weil bei Gott kein Schrei unerhört bleibt, bleibt Jesus stehen, so steht da drin. Ein blinder Bettler schafft es, Gott anzuhalten. Deswegen haben wir im Neuen Testament diese Aussage, die wir uns manchmal so schwer tun, auch als Adventisten: Wer auch immer den Namen Jesu anrufen wird, soll gerettet werden, steht da drin. Da steht nicht drin, der muss erst die 28 Glaubenspunkte fertig haben, dann kann er das machen. Und er muss erst das und das und das und das gemacht, dann kann er mit Gott, dann wird er von Gott gerettet. Das ist so in unserem Kopf oft drin. Sondern es geht allein um die Beziehung mit Jesus. Weil aus der Beziehung kommt ein verändertes Leben. Aber wenn wir erst das Leben verändern wollen und dann Beziehung bauen, werden Menschen nur noch Religion machen. Und Religion heißt, ich habe bestimmte Abläufe, die mache ich, weil man sich halt so richtig verhält. Und da geht es nicht darum, was mit deinem Herzen ist und wie es dir wirklich geht. Da geht es nicht darum, warum bist du denn heute hier, was beschäftigt dich denn, wo bist du denn? Sondern es geht nur darum, alles richtig zu machen, dass wir am Ende sagen können, haben wir alles, passt. Gut, so muss man es machen als wahrer Gläubiger. Ihr merkt, ich stelle viele Fragezeichen da hinten dran. Über die Art, wie auch ich häufig andere wahrgenommen habe und wo ich lernen durfte, es gibt einen anderen Blick. Alle, die den Namen Jesu anrufen, sollen gerettet werden. Wer nach dem König der Könige ruft, so habe ich mir aufgeschrieben, wird nicht überhört. Und dann passiert das, was Bartimäus sich gar nicht erst vorstellen konnte, aber ich bin froh, dass Bartimäus nicht auf einen besseren Zeitpunkt gewartet hat, auf einen perfekteren Augenblick, denn er hätte ja sagen können, wie die anderen sagen, ich warte, bis Jesus zu mir nach Hause kommt oder bis mich jemand Jesus vorstellt oder bis nach dem Gottesdienst. Wie gesagt, Jesus war auf dem letzten Weg nach Golgatha. Hätte er das gemacht, wäre Bartimäus einer von den vielen gewesen, auf dem wahrscheinlich mal irgendwann geschrieben wird, verpasst. Verpasst. Ich habe in der Corona-Zeit so manchen angerufen, der mir in den Sinn kam und wo ich dann erlebt habe, wo jemand sagt, warum rufst du mich jetzt gerade an? Ich sage, du, ich habe gerade so das Bedürfnis gehabt, ich sollte dich anrufen. Ja? Wie geht's dir denn? Selbst Pastorenkollegen. Und dann sagt der Kollege zu mir, sagt, weißt du, dass du der Erste bist, der überhaupt mal diese Frage mir stellt, wie es mir geht als Pastor? Meine Chefs haben das nie gemacht. Ich war dankbar, dass ich angerufen hatte. Boah, bei manchen über ein Stundengespräch dann, beziehungsweise eine Stunde zuhören, weil jemand plötzlich so übersprudelte von dem, was er da auf dem Herzen hatte und loswerden wollte. Deswegen, Bartimäus wartete nicht auf einen perfekteren Zeitpunkt. Und ich glaube, dass viele den Segen Gottes und diese Erfahrungen verpassen werden, weil sie immer auf einen besseren Augenblick warten. Also drei Prinzipien möchte ich am Schluss euch einfach mitgeben aus dieser Geschichte. Prinzip Nummer eins, wenn du Dinge hörst, red jetzt. Ich habe es nicht an der Leinwand, wenn, musst du selbst aufschreiben. Red jetzt. Sag's klar und deutlich. Bartimäus hat die Frage gestellt, was ist hier los? Wenn du was mitbekommst, was irgendwas, frag. Fragen sind übrigens immer gut. Frag, was ist hier los? Hätte er nicht gefragt, hätte er es verpasst. Nebenbei, Hauptursache für Ehescheidungen. Ich bin ja in dem Bereich ganz viel tätig. Ist nicht die Untreue, es sind nicht finanzielle Schwierigkeiten, sind nicht was auch immer. Hauptursache Nummer eins bei Eheproblemen ist die mangelnde Kommunikation. Und ihr glaubt gar nicht, wir haben im Augenblick eine ganze Menge junge Leute in diesen sogenannten Prepare-Sachen. Meine Frau und ich machen das gemeinsam, auch über Zoom. Und die sagen uns oft, danke, dass ihr uns helft, miteinander zu reden. Weil in unserem Elternhaus wurde darüber nicht geredet. Das wurde ausgeschwiegen. Wenn was war, paar Tage lang schweigen, davonlaufen, nicht reden. Und jeder hofft, wenn ich nicht darüber geredet habe, löst sich das Problem von allein. Aber ist das wirklich so? Lösen sich die Probleme, wenn ich darüber schweige? Die sind immer noch da. Und da braucht es nur einen kleinen Moment, zack, dann ist alles wieder da. So wie hier bei dem Lied, das wir das vorhin gehört haben, sofort waren meine Kindheitserinnerungen da. Und ich habe mich erinnert, wo ich selbst auch mit meinen kleinen Instrumenten da mitgespielt habe als Kind. Deshalb, erste, red jetzt. Zweite, bete jetzt. Beten ist ja auch reden, aber red mit Gott. Sag's ihm einfach. Der Bartimäus hat gesagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich, meine. Übrigens, diese Frau da, die kanaische Frau, die hat ja auch die gleichen Worte. Du Sohn Davids, ja. Also da passiert etwas bei Menschen, weil Gottes Geist an allen Menschen arbeitet. Und Bartimäus hat gesagt, mach es. Und wir haben von einem sterbenden Dieb am Kreuz gelernt, die Körperhaltung ist nicht entscheidend beim Beten. Und auch nicht der Ort. Mach's einfach. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, nur in dieser Form, nur in dem, das ist Religion. Religion sagt mir genau, wie ich mich verhalten muss, dass alles genauso exakt ist. Damit sage ich nicht, dass wir nicht in Familien auch bestimmte Art der Ordnung, wie wir es wünschen, wie wir es gerne haben, für ein Miteinander. Aber wenn nur das mich bestimmt und es geht nicht um den Inhalt, dann haben wir verpasst, um was es geht. Deswegen, erste, red jetzt. Zweite, bete jetzt. Und das dritte, tu's jetzt. Bartimäus wäre einer von den Blinden geblieben, hätte er es nicht gemacht, dann wäre er dort sitzen geblieben. Wir warten oft auf den perfekten Augenblick, wann wir es besser machen können. Ich möchte meine Predigt gerne mit einer persönlichen Geschichte abschließen, die wir dort in dieser Altenheimgemeinde in Bad Aibling erlebt haben. Ich habe euch erzählt, wie viele Leute da waren. Und ich kann euch sagen, das Altenheim dominierte unseren Gottesdienst. Die Kinder waren hinter einer großen Glasscheibe, hinten am Ende des Saals, im anderen Raum, große Glasscheiben. Und unsere Senioren hatten uns damals gesagt, ist allerdings jetzt auch schon wieder 30 Jahre her, sagen, Kinder dürfen gesehen, aber nicht gehört werden. Denn wir haben ein Recht auf den Gottesdienst, auf die Predigt, muss alles hören. Ich war damals noch sehr 30 Jahre jünger, ein bisschen dynamisch und habe dann zu manchen gesagt, ich verstehe euch nicht. Ihr habt als Senioren in unserem Haus eine Morgenandacht jeden Tag, eine Abendandacht jeden Tag. Nein, bis auf, glaube am Sonntag gab es keine, sonst war es immer nur bestimmte Zeiten. Aber egal, jeden Tag. Und ihr habt jeden Tag das Wort Gottes. Hier kommen Mamas und Papas in den Gottesdienst am Sabbatmorgen, wo die Mütter es häufig nicht schaffen, überhaupt in der Woche Andacht mit der Familie zu machen, weil so viel Stress da ist. Und wenn sie nicht nur ein Kind haben, zwei oder drei, vielleicht noch mehr, ihr könnt euch gar nicht mehr vorstellen, habt ihr schon vergessen, was das für ein Stress war, wie damit umzugehen ist? Ja, die Männer haben immer sehr schön gesagt, oh, bei uns war das viel einfacher. Da haben wir gesagt, so, ich mache große Fragezeichen dahinter, denn die Frauen haben mir andere Geschichten erzählt, wie sie Angst hatten, bloß keinen Mucken in der Gemeinde und nur die ganze Stunde beschäftigt waren während der Predigt. Hauptsache meine Kinder sagen, es ist schön ruhig, damit ja keiner sich aufregt darüber, sonst gehen alle Blicke. Kennt ihr das? Was macht das denn mit dir? Fühlst du dich da wohl? Findest du dich da geliebt und angenommen? Und dann passierte etwas ein paar Jahre später, und ich kürze das insofern ab, dass wir unsere Pfadfindergruppe, den Kindern, die Adva, den Kindern haben wir beigebracht, und gesagt, wenn es euch hier gefällt, dann ladet doch eure Freunde von der Schule ein. Dann machen wir es miteinander. Und ich kann euch sagen, unsere Adva-Gruppe war damals, wir hatten gerade mal 10 eigene Kinder von dem Alter 3, 4, 5 bis 12 Jahre. Wir hatten damals nur gerade 10 Kinder. Nach 5 Jahren hatten wir 80 Kinder. Und die meisten von denen waren die Freunde aus dem Ort heraus, aus der Kleinstadt, wo wir waren. Freunde, die einfach eingeladen wurden. Und warum? Weil unsere Kinder sich wohlgefühlt haben, haben sie die auch dazu geholt. Und da haben wir Pfadfinderstunden gemacht. So, jetzt haben wir auch die verschiedenen Pfadfinderveranstaltungen gehabt. Und dann fiel uns auf, dass ganz viele von den Eltern dort, haben wir mitbekommen, die gehen nicht oft in die Kirche. Wann gehen die meisten in die Kirche? Ostern und Weihnachten. Dann haben wir uns überlegt, und ich als Musikant habe mittlerweile Dinge kennengelernt mit meiner Frau zusammen, das finden wir so schön, es gab so christliche Weihnachtsmusical für Kinder. Und da haben wir uns ein paar angeschaut, deshalb, das wollen wir machen. Wir haben vorher schon so Frühlingsfeste, so verschiedene, die Vogelhochzeiten so mit Kindern gemacht. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch machen. Dann haben wir überlegt, wie wir das machen können, wie viel Zeit wir haben. Am Oktober angefangen und Dezember wollten wir es aufführen. So, jetzt haben wir aber uns Folgendes überlegt. Wenn es uns um die Menschen draußen geht, wann sollten wir es machen? Dann bin ich zum Gemeindeausschuss. Ich war damals so gerade Vorsteher geworden in unserer Bayerischen Vereinigung. Dann kam ich und habe gesagt, lieber Gemeindeausschuss, ich habe eine Bitte an euch. Wir wollen gerne zu Weihnachten ein Weihnachtsmusical aufführen mit Kindern. Ist das okay? Ja, natürlich, Bruder Wenschek, könnt ihr gerne machen. Sagt, ja, das ist so eine halbe Stunde, dann erzählen wir noch ein paar andere Dinge zu, binden das ein, haben uns auch vorgestellt, dass wir Leute einladen, die an Weihnachten alleine sind, dass wir es machen. Ja, ist alles in Ordnung. Sagt, ja, das Problem ist, oder das Problem nicht, aber meine Frage, meine Bitte ist, ich würde es gerne am 24. Dezember machen. Ah, nee. Du kannst an jedem anderen Tag machen, aber nicht am 24. Dezember, weil das ist ja ein heidnisches Fest. Wir hatten uns vorbereitet, meine Frau und ich, wie gehen wir damit um? Ich sagte, okay, es ist das euer letztes Wort. Sagt ihr, an jedem anderen Tag könnt ihr es am 23. machen, ihr könnt es am wann auch immer, macht es dann zu irgendeinem anderen Tag, aber nicht da, weil sonst würden wir in die gleiche Kategorie so. Ich sagte, okay, wirklich, habt ihr vergessen, Ellen White hat geschrieben, dass zur Weihnachtszeit in jeder Gemeinde ein Weihnachtsbaum stehen sollte und dass wir innerhalb der Wochen vor Weihnachten in der Adventszeit unsere Gaben dahin bringen zum Adventsbaum, so ähnlich wie die Adra-Shops jetzt, so ähnlich, einfach Sachen bringen, dass wir Menschen, die arm sind, so wie wir es gesungen haben im ersten Lied, etwas geben können. Also der Blick von mir auch weg, ich bringe etwas, weil Gott mir so viel gegeben hat, gebe ich. Sagt, ja. Ja, nee, das geht überhaupt nicht. Das wurde erstmal nachgeprüft, ob Ellen White das wirklich so geschrieben hat. Na, das ist ja gar nicht. Wobei, als wir in Amerika waren, haben wir das, war für uns auch neu damals. Aber jedenfalls haben wir gesagt, gut, das machen wir jetzt. Ich sage, gut, dann können wir es halt nicht haben, weil vorher machen wir es nicht. Ja, geht halt nicht. Ich sage, gut, letztes Wort. Ja, alles klar. Okay, Frage, kann man die Gemeinde mieten? Der Gemeindeausschuss, ja, freilich kann man Gemeinde mieten. Ja, ich würde gerne die Gemeinde am 24. Dezember persönlich mieten. Er sagt, ja, da ist ja niemand da im Saal, also kannst du den mieten. Und was wirst du machen? Er sagt, wir machen das Weihnachtsmusik am 24. Dezember, das habe ich die Verantwortung. Naja, vielleicht hat auch mitgeholfen, dass ich der Vorsteher der Bayerischen Vereinigung war, dass ich sowas gesagt habe. Aber er sagt, ist das okay? Und er sagt, ja, du kannst es mieten. Haben sie mir einen Preis genannt. Für Heizung, für alles, was da so drin ist. Habe ich gesagt, okay, war nicht wenig, aber habe ich gesagt, gut, das mache ich, das haben wir für andere Sachen auch, das bezahlen wir. Weil wir möchten gerne, warum willst du das unbedingt machen? Ich sagte, weil wir haben so viele Freunde gewonnen von unseren nicht-adventistischen Kindern, von denen wir wissen, die gehen nur an Weihnachten in den Gottesdienst. und an Ostern. Warum sollen sie woanders hingehen? Wir haben doch was zu erzählen. Wir sind doch Adventisten. Wir haben doch etwas zu erzählen von dieser schönen Geschichte des ersten Advent und dann von dem, dass er wiederkommt. Da können wir das kann man doch wunderbar verbinden. Wir feiern Geburtstag zusammen und haben den Blick darauf, eines Tages wird er kommen. Okay, der Gemeindeleiter, mächtiger Mann, sagte, okay, alles klar, kannst du mieten. So, wir haben geübt vorher, 35 Kinder im Chor, noch ein paar Erwachsene mit Musikern mitgemacht, die im Instrument gespielt haben. Wir haben alles selbst gemacht, so mit Musikbegleitung. Wir haben so ein paar Leute wie dich da, so mit Klavier und mit Geigen und mit Querflöten. Hatten sogar einen Saxophonisten dabei, ein junger Mann, der mit einem jungen Boy mit 10 Jahren hat der Saxophon gelernt. Und den haben wir gesagt, müssen wir auch irgendwie einbinden, der muss da mitspielen können. Also gehört auch dieses Instrument dazu. Na, was auch immer, wir haben die Weihnachtsgeschichte gemacht. Und zwei Dinge sind mir in Erinnerung. Das erste, Nachmittag um 3 Uhr trafen wir uns alle miteinander, letzte Vorbereitung. Um 4 Uhr war dann der öffentliche Gottesdienst. Wir haben Plakate gemacht, haben die ausgehängt in unserer Stadt, in Geschäften rundherum. 3 Uhr waren wir da, um 3:30 war die Gemeinde brechend voll. Um 4 Uhr standen die Leute außen entlang. Und wir haben da so eine Fensterfront bei uns in Bad Aibling, im alten Gemeindehaus. Und da standen die Leute auf der Seite. Ein kleiner Junge, 5 Jahre, nicht adventistische Eltern, er spielte den Josef. Und er war vorne beschäftigt und stand da an der Krippe. Jetzt, danke. Er stand vorne an der Krippe mit einem anderen 7-jährigen Mädchen, Maria und Josef, gespielt. Da haben sie gesungen. Und dann fängt der 5-Jährige an, so zu machen da vorne. Was sagt euch das als Eltern? Nebenbei, von ihm waren die Eltern da, die 2 Brüder, die beiden Großelternpaare, Onkel und Tanten und noch Leute von der Stadt, weil die waren nämlich mit der Regierung da zusammen. Ich wusste das nicht, keine Ahnung, wer da war. Da saßen Leute bei einer späteren Beerdigung, die ich aufgrund solcher Weihnachtsgottesdienste gehabt habe, Kontakt bekommen, bin ich angerufen, könnt ihr mal die Beerdigung dort machen? Und dann kommt jemand zu mir am anderen, lauter nicht, da sind 200 Leute am großen Friedhof, also bei einer Abdankung heißt es ja hier. Und dann kommt einer auf mich zu und sagt, herzlichen Dank, das war was auch immer. Dann sage ich, oh, danke schön. Sagt, ja, ich kenne Sie ja, aber das wusste ich ja, dass das so von Ihnen kommt. Sagt, woher kennen Sie mich denn? Dann sagt sie, aber glauben Sie, wo wir jetzt mal an Weihnachten sind? Landtagsabgeordnete, andere, die plötzlich da waren, ich kannte die nicht. Und dieser 5-Jährige da vorne, die ganze Verwandtschaft sitzt da. Da geht eine von unseren Kindertanten, die das wahrgenommen hat, die anderen wussten offensichtlich nicht als Gäste, wie gehe ich damit um, kann ja nicht vorne schnell hingehen zu meinem Kind oder jedenfalls haben sie später gefragt, sagt, ich habe mich nicht getraut. Dann geht eine von unseren Kindertanten hin, die ich mittlerweile kannte und sagt, komm, geh schnell mit. Während dem Singen raus, auf die Toilette, Toilette fertig, kam rein, gerade als das Lied zu Ende war und hat er seine Sache weitergemacht. Ich habe mich erinnert, was für ein schöner Blick für ein Miteinander. Als der Gottesdienst zu Ende war, 1 Stunde, ich habe noch ein paar persönliche Worte gesagt, wir haben Weihnachtslieder gesungen noch, verabschieden die Leute und sind hinten noch zusammen, haben so Gebäck und Tee aufgestellt, so 1 Stunde zusammen, kommt der Gemeindeleiter zu mir und sagt, Bruder Wanicek, vergiss alles mit der Miete. Wir haben noch nie so viele Gäste in unserem Raum gehabt. Und noch etwas, ich bin noch nie so oft gefragt worden, was haben Sie hier für ein schönes Zentrum? Wir kennen Sie nur hier als dieses sogenannte, da die Adventisten, da der heilige Ort da drückt. Da will ja keiner, weil ich wusste nicht, was Sie hier machen. Aber was Sie hier machen, ist ja so großartig. Was machen Sie denn noch? Er sagt, und wir haben immer nur den Blick da drauf, nicht, das tun wir nicht als Adventisten und das tun wir nicht und das tun wir nicht. Wie kennen uns die Leute? Kein Schweinefleisch, kein Alkohol, kein Rauchen. Immer nicht, was wir nicht machen. Sind wir bekannt für das, wie wir den Menschen begegnen, da wo sie sind? Oder warten wir mal auf den perfekten Augenblick, irgendwann wird es vom Himmel runterkommen, dann wird Gott ihnen die Erkenntnis schenken und dann werden sie sich uns zuwenden. Und Gott sagt schon längst, wart nicht auf den perfekten Augenblick, mach's einfach, wenn ich sie ins Herz gebe, hol die Leute, lad sie ein, macht was für sie, holt sie da ab, wo sie sind. Und wenn es der 24. Dezember ist. Wir haben dort an keinem Schritt ein heidnisches Fest gemacht. sondern wir haben den Menschen den nahegebracht, von dem wir als Adventisten Grundlage bekommen haben. Deswegen ist die Frage, und jetzt? Was machst du damit? Was machen wir als Gemeinde? Einfach nur so. So wie du bist. Einfach nur so. Wollen wir das nicht den Menschen mitgeben? Wollen wir ihnen ja nicht begegnen, wo sie sind? Und wenn Gott dir etwas ins Herz jetzt gibt, möchte ich dich bitten, dass du einen Augenblick Zeit nimmst, darüber nachzudenken, was Gott dir sagt, was vielleicht sein Anliegen an dich jetzt ist. Das kann eine Entscheidung sein, wo du sagst, ja, lieber Gott, ich habe immer so lange rumgetrickt, ja, eigentlich sollte ich mit dir Klarschiff machen. Das kann ein Telefonanruf sein an jemanden, wo er sagt, der geht mir die ganze Zeit durch den Kopf oder sie. Oder ein Besuch bei jemandem. Oder vielleicht ein Blatterl, was er einfach mal jemanden bringt, wo er sagt, ich denke gerade an sie oder an dich, möchte dir einfach ein paar schöne Feiertage wünschen. Schön, dass es dich gibt. Übrigens würde Gott das zu jedem sagen. Schön, dass es dich gibt, weil er hat uns gewollt. Deswegen sind wir doch da. Dass aus was anderes geworden ist. Da gibt es dann dran zu arbeiten. Aber das ist Gottes Sache und uns als Gemeinde. Ich würde euch gerne bitten, nehmt euch einen Augenblick Zeit. Und wenn euch was in den Kopf kommt, haltet es fest. Wie wären die drei Dinge? Red jetzt. Bet jetzt. Und tu es jetzt. Bitte, macht es einen Augenblick. Gottesdienst waren auch, wie gesagt, eine Menge Leute dabei, die das erste Mal in unserer Gemeinde waren. Unter anderem welche, die bei uns in die Pfadfindergruppe kamen. Und jetzt schalte ich mit euch einfach mal knapp 20 Jahre später. Dann kommt in unser Gemeindehaus, ich bin gerade wieder mal zu Besuch in meiner Heimatgemeinde bei unseren Kindern, kommen in den Gottesdienst rein. Gottesdienst zu Ende, steht am Ende jemand dort. Und ich spreche ihn einfach an, gehe auf ihn zu, weil ich kannte ich nicht, wusste ich nicht. Bin einfach auf ihn zugegangen und sagt, ach hallo, wer bist denn du? Und dann sagt er, ach, ich bin heute da, weil mein Sohn und meine Tochter, dann hat er mir die Namen genannt und die kannte ich von damals, von den Weihnachtsgottesdiensten, von den Musicals und was wir da so gemacht haben. Sagt, weil wir hatten, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich heute mal komme, so ähnlich wie wir es vorhin gehört haben in der Geschichte. Deswegen bin ich heute da. Aber ich habe noch so viele Fragen. Ich sage, ja, dann los. Und dann fing er an, Fragen zu stellen. Und wir haben uns da ganze Zeit unterhalten. Ich glaube, es waren so eine halbe Stunde, als er vor 2 Jahren getauft wurde, im Taufwasser stand. Da sagt er vor der Gemeinde, zuerst waren es meine Kinder. Und dann kam ich in die Gemeinde und hinten, dann war ich mit dabei. Er sagt, da hast du mich angesprochen, Rainer. Du hast dir Zeit genommen. Wichtiger als alles andere. Und hast mich gehört. Und deswegen bin ich so dankbar, dass dann eins nach dem anderen kam. Und dann kam er, seine Tochter, seine Frau kommt jetzt, Tochter und Mann sind getauft, die Frau kommt jetzt auch in den Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie der Weg weitergeht, wir wissen es ja nicht. Deswegen warte nicht auf den perfekten Augenblick, sondern mach es, wenn es Gott dir ins Herz gibt, geh den Schritt, es lohnt sich. Ich würde gerne mit euch am Schluss ein Lied singen. Das heißt, bei dir bin ich angesehen, wie mich sonst niemand ansieht. Und du wirst auch zu mir stehen, selbst wenn mancher die Hand mir entzieht. Ich lade euch ein, die erste Strophe mal zuzuhören, für die, die es nicht kennen. Und dann lade ich euch ein, es mit gemeinsam zu singen. Bei dir bin ich angesehen, wie mich sonst niemand ansieht. Und du wirst auch zu mir stehen, selbst wenn manche die Hand mir entzieht. Bei dir fühl ich mich verstanden, du bist das ganz große Glück. Ich komm dir niemals abhanden, ich weiß, kein Tod geht bei dir verrückt. Denn du siehst mich, mein Gott, du hörst mich. Du nimmst mich wahr, egal was ich noch tue, du bist mir nah. Kennst mich, mein Gott, kennst mich, bist für mich da, egal was ich auch tue, du bist mir immer da. Lass euch ja nochmal die Strophe ein, zu dir zu singen, im Sitzen. Bei dir bin ich angesehen, wie mich sonst niemand ansieht. Und du wirst auch zu mir stehen, selbst wenn manche die Hand mir entziehen. Bei dir fühl ich mich verstanden, du bist das ganz große Mut. Ich komm dir niemals abhanden, ich weiß, kein Tod geht bei dir verloren. Denn du siehst mich, mein Gott, hörst mich, du nimmst mich wahr, egal was ich auch tue, du bist mir nah, kennst mich, mein Gott, bist du nicht da, egal was ich auch tue, du bist mir immer da.
Können wir es wagen? Stehen wir auf dazu und singen beide Strophen zum Schluss.
Bei dir bin ich angesehen, wie mich sonst niemand ansieht. Und du wirst auch zu mir stehen, selbst wenn manche die Hand mir entziehen. Bei dir fühl ich mich verstanden, du bist das ganz große Ohr. Ich komm dir niemals abhanden, ich weiß, kein Ton mehr bei dir verloren. Denn du siehst mich, mein Gott, du hörst mich. Du nimmst mich wahr, egal was ich auch tue. Du bist der Brunnen des Lebens, hast mir zu trinken gegeben und schon Leben das Neue beschrieben. Und ich kann sie nicht schaffen. Ich spüre, du stehst da. Sorg dich um deine Geschöpfe, ja, das ist mir inzwischen nicht so. Wenn du siehst mich, mein Gott, Du bist nicht da, egal was ich tue. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist uns nah, weil du ein Gott bist, der nicht fern ist, nicht irgendwo dort, sondern hier bei uns. Das hast du versprochen. Jesus, hast du damals, trotz dem, was passiert ist, deinen Jüngern die Worte mitgegeben hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, da wolltest du auch uns Mut machen. Weil du hast schon vorausgesehen, wie viele Menschen aufgrund der Begegnung mit deinen Kindern sich genauso von dir dann endlich geliebt fühlen und geliebt wissen. Und weil du so viel für uns getan hast, sind wir heute hier. Und wir bekennen dir, lieber himmlischer Vater, dass wir oft mit uns so sehr beschäftigt sind und mit Abgrenzungen, was wir alles nicht mehr tun können, weil es auch gut ist, was für unsere Gesundheit dient, für unsere geistliche, für unser geistiges, für unser körperliches Wohlbefinden, aber auch für unser seelisches Wohlbefinden. Und gleichzeitig willst du nicht, dass wir uns von den Menschen abschotten, sondern dass wir die Menschen suchen, egal wo sie sind. Da brauchen wir Hilfe. Weil sonst rennen wir irgendwo los und machen irgendetwas, nur um was zu machen, damit wir sagen können, wir haben auch Missionen gemacht. Aber du willst uns persönlich führen. Du hast jedem hier in der Gemeinde so viele tolle Gaben gegeben. Ein paar haben wir heute im Gottesdienst wahrgenommen, sei es im Gespräch, sei es beim Singen, sei es bei den Musikinstrumenten, sei es beim Zuhören, sei es beim Lachen, beim Umarmen. Aber Herr, gebrauch uns noch mehr, damit wir das nächste Mal, wo immer wir uns treffen, noch viele andere dazukommen, weil sie spüren, du gibst alles für sie. Du liebst uns. Das macht Mut. Danke, dass wir als Adventgemeinde hier in Krattingen und wo auch immer so eine Stelle sind und sein können und sein dürfen und sollen, wo das den Menschen vermittelt wird. Danke für deinen Segen, für die Gemeinde hier und für das Seniorenheim, für jeden Einzelnen. Du bist mit uns. Danke. Amen.